Kontinent, das europäische Magazin mit Peter Weizmann.
Auf SR2 Kulturradio, Antenne Saar und im Podcast. Herzlich willkommen. Heute sind wir ein bisschen morbide unterwegs, aber wirklich nur ein bisschen, denn eigentlich haben sich Friedhöfe ja längst auch als touristische Orte etabliert. Wegen besonderer Lage, besonderer Grabmale oder wegen besonders prominenter Toter, die da ruhen. All das zu bieten hat der Highgate Cemetery in London. Zu den meistbesuchten Gräbern dort zählen die von Philosoph Karl Marx und Popstar George Michael. Zwischen deren Bestattungen 1883 und 2016 hat dieser Friedhof allerdings eine bewegte Geschichte hinter sich gebracht. Anouk Scholen nimmt uns mit auf eine Tour.
Im Norden Londons, im Stadtteil Kempten, am höchsten Punkt 114 Meter über dem Meeresspiegel. Hoch über den Dächern und ein bisschen abseits der trubeligen Stadt. Da liegt der Highgate Cemetery. Ein viktorianischer Friedhof, auf dem die damals Reichsten der Reichen, aber auch die ganz Armen ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Rund 174.000 Menschen sind hier begraben, in etwa 53.000 Gräbern. Viele Steine und Kreuze sind umgestürzt und nicht mehr lesbar, aber manch aufwendig gestaltete Grabstätte erzählt doch so einiges vom Leben der dort Bestatteten. Der früher blitzend weiße Marmor ist heute angegraut, die Sicht auf London wird heute von Bäumen und Büschen behindert. Und dennoch ist die Strahlkraft noch immer spürbar, die einst vom Highgate Cemetery ausgegangen sein muss. Ein Ort, an dem die Oberschicht zeigen konnte, dass sie Geld hatte. Die Entstehungsgeschichte des Friedhofes ist allerdings weniger nobel. London, Anfang des 19. Jahrhunderts. Krankheiten kosten viele Menschen das Leben. Gleichzeitig gibt es zu wenig Platz für die Toten. Die Folge? Mitten in der Stadt, zwischen den Häusern, werden die Verstorbenen bestattet. Eng zusammengepfercht, oft nur wenige Zentimeter unter der Oberfläche. Häufig überschüttet mit Löschkalk, um den Verwesungsprozess zu beschleunigen. Unwürdige letzte Ruhestätten. Ein weiteres Problem, die Grabplünderungen. Peter John Mills beschreibt diese dunkle Zeit von damals so.
Es war ein großer Handel mit dem Verkauf von Leichen an Krankenhäuser und medizinische Fakultäten. Männer gingen mitten in der Nacht auf den Friedhof, gruben dort und fanden den Sarg. Ausgegraben haben sie ihn nicht. Zeitverschwendung. Deckel kaputtschlagen, ein Seil mit Haken hineinlassen, den Körper rausziehen. Dann der erste Blick auf die Haare, gute Haarpracht, abschneiden, an den Perückenmacher verkaufen. Dann die Zähne, gute Zähne, dann ziehen, an Zahnärzte verkaufen, die daraus dann künstliche Zähne machten.
Peter ist pensionierter Geschichtslehrer und ein toller Erzähler. Er führt Gruppen über den Highgate Cemetery, um die Geschichte des Friedhofs weiterzugeben.
Aber das wahre Geld kommt vom Körper. Je frischer, desto besser. Sie brauchten also einen Sack und haben versucht, ihn da reinzubekommen. Wenn das aufgrund der Totenstarre nicht ging, sprangen sie auf den Rücken des Toten, bis es knackte, und packten die Leiche dann in den Sack. Der wurde dann an ein örtliches Krankenhaus verkauft, ohne dass Fragen gestellt wurden. Sie bekamen ungefähr 4 Pfund pro Leiche, was in heutigem Geld 400 Pfund entspricht. Allerdings war die Leiche einer schwangeren Frau 8 Pfund, also heute 800 Pfund wert. Diese Banden haben ein Vermögen gemacht. Wenn also viktorianische Familien ihre Toten auf diesen Friedhöfen besuchten, dann wussten sie gar nicht, ob ihr geliebter Verstorbener überhaupt noch da war. Oder ob er schon ausgegraben war, um Platz für jemand anderen zu schaffen. Oder noch schlimmer, ob derjenige im Krankenhaus war und dort von Studenten zerstückelt wurde. Etwas musste sich ändern und die Lösung war einfach. Die Toten wurden nicht länger in London bestattet, da war kein Platz. Man brachte sie außerhalb der Stadt. Da war natürlich jede Menge Platz.
Anfang der 1830er Jahre handelt die damalige Regierung. Das Parlament verabschiedet ein Gesetz, das die Eröffnung von 7 neuen privaten Friedhöfen auf dem Land rund um London vorsieht. Einer von ihnen, der Highgate Cemetery. Die extra gegründete London Cemetery Company kauft 1836 ein etwa 7 Hektar großes Stück Land am Highgate Hill. 1839 eröffnet der heutige Westteil, der ursprüngliche Teil des Friedhofes.
Und fast vom ersten Tag an, was für ein Erfolg. Hauptsächlich bei Familien der Mittel- und Oberschicht. Die konnten es ja kaum erwarten, ein Grab zu kaufen. Okay, die Beerdigungen waren da drüben, wo jetzt der weiße Van steht. Die Pferde zogen den Leichenwagen in diesen wunderschönen Innenhof und die Glocke im Glockenturm läutete einmal für jedes Jahr, in dem die Person lebte. Im 19. Jahrhundert waren nur Christen erlaubt. Heute spielt die Religion keine Rolle mehr, aber damals eben nur Christen. Vor der Beerdigung gab es in der Kapelle einen Gottesdienst und gehörtest du zur Kirche von England, da saßt du rechts. Und wenn du zu den Baptisten oder Methodisten gehörtest, saßt du links.
Der Friedhof war bald so beliebt, dass er vergrößert werden musste.
In den 1850er Jahren hatten sie das Land auf der anderen Straßenseite gekauft. Es war klar, dass es eine Straße gibt, die den Hügel hinauf nach Highgate Village führt und Swains Lane heißt und die schon seit vielen Jahren existiert. Wahrscheinlich hunderte von Jahren. Und doch durften sie sie nicht benutzen, weil der Parlamentsbeschluss vorsah, dass 2 Friedhöfe miteinander verbunden sein müssen.
Nick Powell von den Friends of Highgate erzählt von einem raffinierten Plan.
They added a little bit extra onto the end of the chapel and put a hydraulic lift in the floor.
Das Ende der Kapelle wurde ein bisschen vergrößert und ein hydraulischer Aufzug installiert. Er ging über 2 Stockwerke. Die Särge waren sehr schwer. Waren sie mit Blei ausgekleidet, konnten sie bis zu 200 Kilo wiegen. Der Sarg wurde dann in einem Tunnel unter der Straße auf die andere Seite gebracht. So waren die Seiten des Friedhofs verbunden.
Verrückt, oder?
Ich weiß es nicht, aber ich meine, so war halt das Gesetz. Aber da sie Viktorianer waren, hatten sie sich diesen Plan ausgedacht, bei dem es eben auch um Ingenieurskunst ging. Der Aufzug, das hier ist nicht der einzige Friedhof, auf dem es einen Aufzug gibt. Inzwischen gibt es den hier auch nicht mehr, aber das wurde auch auf anderen Friedhöfen so gemacht.
Vor der Kapelle im Innenhof steht Tourguide Peter John Mills mit einer Besuchergruppe. Er wird sie über die Westseite des Friedhofes führen. Er zeigt auf ein kleines Tor und auf ein paar Stufen dahinter und sagt:
Dies ist die Treppe vom Land der Lebenden zum Land der Toten. Wenn wir also alle bereit sind, dann kommen wir hoffentlich alle am anderen Ende heraus. Also wenn Sie jetzt fotografieren möchten, ist das völlig in Ordnung. Betreten wir nun das Land der Toten.
Nach ein paar Stufen bergauf beginnt ein Schotterweg. Rechts und links davon Gräber, Kreuze, Steine, Grabplatten, Figuren. Der Marmor inzwischen stumpf. Gefühlt sind die Grabstätten kreuz und quer, ein bisschen chaotisch. Kleine versteckte Steine hinter oder neben großen Familiengruften. Viele davon mit Symbolen verziert.
Einer meiner persönlichen Favoriten ist dieses kleine Stück hier, das Grab von Mary, einer Irin, einer Sängerin, die nach London kam. Sie erkrankte an Tuberkulose und starb im Alter von 19 Jahren. Das Grab hat ihr Mann entworfen, er wollte ihr dorthin eines Tages folgen. Natürlich hat er das nie getan. Sie ahnen warum. Er lernte jemand anderen kennen, heiratete erneut, gründete eine Familie und verließ London. Arme kleine Mary, völlig vergessen. Sogar ihr Name war von der Front verschwunden. Wahrscheinlich während der Vandalismusjahre, von denen ich später noch erzählen werde. Aber ich liebe dieses Grab. Ich glaube, ein Theaterdesigner war hier am Werk. Der leere Stuhl ist der Verlust. Der über den Stuhl drapierte Stoff stellt die Barriere zwischen Leben und Tod dar. Wenn bei einem Denkmal ein Stück Stoff zur Seite geschoben wird, heißt das, die Seele ist gegangen.
Ein paar Meter weiter, direkt neben einer großen viktorianischen Gruft, steht ein moderner Grabstein. Glatter, brauner Marmor, die Steinoberseite abgeschrägt und aufgeraut. Es sieht ein bisschen aus, als sei ein Stück abgebrochen. Auch das eine viktorianische Symbolik. Aber das Grab ist aus dem 21. Jahrhundert.
Hier ist das Grab von jemandem, von dem Sie vielleicht schon gehört haben. Ein berühmter Russe. Alexander Litwinenko. In Russland war er zusammen mit Putin Teil der Geheimpolizei und ist mit ihm aneinander geraten. Die jüngsten Ereignisse haben gezeigt, Herr Putin mag keine Kritiker. Und so wurde Litwinenko 2006 ermordet. Zwei Freunde, die sich als Agenten entpuppten, luden ihn zum Tee und Kuchen ins Millennium Hotel in Mayfair in London ein. Er trank grünen Tee und als er ihn probierte, dachte er schon, das schmeckt seltsam. Er war der erste Mensch in der Geschichte, der durch Polonium-210 vergiftet wurde. 400 Mal radioaktiver als Uran. Ein Millionstel Gramm ist tödlich. Und natürlich konnte sein Körper nicht eingeäschert werden, stellen Sie sich das mal vor. Das wäre sehr gefährlich gewesen. Der Körper muss begraben werden. Aber keine Panik, er liegt in einem strahlensicheren Sarg. Also glauben Sie mir, wir sind sicher.
Das Grab von Alexander Litwinenko aus dem Jahr 2006 zählt zu den jüngeren Gräbern auf dem Friedhof. Auch der Sänger George Michael, der 2016 gestorben ist, ist hier beerdigt. Aus der Besuchergruppe kommt eine Frage.
Kann hier jeder begraben werden? Ja. Also, wenn man das Geld hat?
Ja, im 19. Jahrhundert musste man reich und christlich sein. Heutzutage reicht reich. Auf dieser Seite hier gibt es aber nur noch sehr wenig Platz. Es ist ziemlich voll. Wenn es Ihnen gelingt, ein Grab zu finden, dann würden die Kosten für das Grundstück etwa 61.000 Pfund betragen. Aber das gilt für zwei Särge. Auf der anderen Seite ist es etwas günstiger und Aschegräber ohnehin.
Auf der anderen Seite, damit ist die Ostseite des Friedhofes gemeint. Die Erweiterung des Highgate Cemetery eröffnet 1856. Hier befindet sich das meistbesuchte Grab des gesamten Friedhofs. Die letzte Ruhestätte von Karl Marx, dem deutschen Philosophen und Begründer des Kommunismus. Zu seiner Beerdigung 1883 sollen nicht mehr als 20 Trauergäste gekommen sein, heißt es. Heute ist sein Grab ein Besuchermagnet und seine letzte Ruhestätte ziert eine riesige Büste, die seinen markanten Kopf zur Geltung bringt.
Es ist nicht sein ursprüngliches Grab. Das war mitten auf dem Friedhof, das hat er für seine Frau gekauft. Ein ganz simpler, flacher Stein. Nach der russischen Revolution wurde er berühmt und die Leute fingen an, sein Grab zu besuchen. Und hatten wohl das Gefühl, dieses winzige Grab, das ist doch nicht angemessen. Ich glaube, dass es die Kommunistische Partei Großbritanniens war, die das Grundstück für das Denkmal kaufte und es mal mit Holzbrettern verdeckte, um es geheim zu halten. Nur der Friedhof wusste Bescheid. Und dann haben sie Karl Marx, seine Frau und die ganze Familie umgebettet. Jetzt liegen sie also tatsächlich unter dem Denkmal, das sie heute hier sehen. Was die Büste angeht, damals gab es ja kein Google und nur sehr wenige Fotos von Karl Marx. Und ein Experte hat erzählt, dass sie einen Mann gefunden hätten, der ihm sehr ähnlich sah, vor allem mit der Stirn. Und im Grunde basiert das Denkmal jetzt auf einem Doppelgänger, nicht auf dem echten Karl Marx, was ich wahnsinnig lustig finde.
Not the real Karl Marx, which I find hilariously funny.
Der Friedhof hat eine bewegte Geschichte. Von Beginn an beliebt bei den Reichen, die für sich und ihre Familien große Gräber kaufen und üppig ausstatten, ändert sich Anfang des 20. Jahrhunderts die Bestattungskultur. Die Gräber werden kleiner, günstiger, Urnenbestattungen nehmen zu. 1960 geht die London Cemetery Company bankrott. Der Highgate Cemetery wird kurze Zeit später geschlossen. Fast 15 Jahre lang kümmert sich niemand um den Friedhof. Büsche und Bäume breiten sich aus, überwuchern Steine und Gräber. Wurzeln bringen Kreuze zu Fall. Der Highgate Cemetery mit all seinen Gräbern wird sich selbst überlassen und erlebt die bisher dunkelste Zeit seiner Geschichte. 1969 macht die Legende vom Highgate-Vampir die Runde. Mehrfach soll ein großes Wesen mit stechenden roten Augen auf dem Friedhof gesichtet worden sein. Es soll zwischen den Gräbern hin und her geflogen sein. Die Geschichte ruft zwei selbsternannte Vampirjäger auf den Plan. Die Okkultisten David Farrant und Jean Manchester. Entschlossen, das Problem zu lösen, verbringen sie mehrere Nächte auf dem Friedhof. Zunächst offenbar mit Weihwasser, Kruzifixen, Knoblauch und Ähnlichem. Aber die Jagd nach dem Highgate-Vampir entwickelt ihre eigene Dynamik. Die beiden rufen zu einer großen Jagd auf. Am Freitag, den 13. 1970. Dem Aufruf folgen Medienberichten zufolge etwa 200 Menschen. Sie brechen auch in die Katakomben ein, in denen Särge liegen.
Einige von ihnen dachten, es wäre hier drin. Also brachen sie durch unsere Tore ein, zerschmetterten diese, zogen oder versuchten, ich sollte sagen, die Särge herauszuziehen. Glauben Sie mir, sie haben schrecklich viel Schaden angerichtet. Und zum Glück sind diese Stahlsärge ziemlich robust. Obwohl Ihnen vielleicht einige leere Särge aufgefallen sind, ich fürchte, diese Särge sind zerstört worden. Als die Polizei kam, um alles aufzulösen, fanden sie tatsächlich die Überreste einer Leiche direkt vor der Stelle, an der wir vorhin gestanden hatten. Die Wohltätigkeitsorganisation, die uns jetzt seit 1975 leitet, hat versucht, die Särge wieder an ihren Ursprungsort zu stellen, so gut es ging. Wir versuchen nicht, dieses zu verbergen. Wir versuchen nicht so zu tun, als ob das nie passiert wäre. Die Bäume da draußen, der Highgate-Vampir, das ist Teil unserer Geschichte geworden, ob es uns gefällt oder nicht. Und ich sage Ihnen als Führer, dass einige der seltsameren Touren, die Sie jemals hier machen, an Halloween stattfinden. Oh mein Gott, die Touren sind die gleichen. Aber Junge, ich habe einige sehr, sehr seltsame Menschen getroffen.
Das bisher dunkelste Kapitel des Highgate Cemeteries endet 1975, als die sogenannten Friends of Highgate den Friedhof übernehmen. Sie finanzieren sich über Eintrittsgelder und Spenden, natürlich den Friedhofsbetrieb mit Bestattungen, aber auch über Drehgenehmigungen von Film- oder Kinoproduktionen. Teile des Highgate Cemetery sind beliebte Kulissen für Filme. Vor allem die sogenannte Ägyptische Allee und der Libanon-Zirkel, benannt nach einer libanesischen Zeder, die dort in der Mitte stand. Hier sind haustürhohe Eingänge in die dicken Mauern eingelassen, hinter jeder Tür eine Grabstätte. Der Highgate Cemetery verändert seine Atmosphäre permanent. Gärtner und freiwillige Helfer versuchen, den Wuchs der Hecken, Bäume und Büsche irgendwie einzudämmen. Der Friedhof hat etwas Verwunschenes, ist ein Naturparadies für Vögel. Aber die Bäume, die meisten von ihnen sind Eschen, machen auch viele Probleme.
It's an amazing setting in the middle of
Es ist eine erstaunliche Kulisse hier mittendrin, was jetzt eigentlich ein Wald ist. So wie es jetzt aussieht, war das ursprünglich nicht. Es gibt immer mehr Eschen, die überall um uns herumstehen, die uns viel Ärger machen. Der gesamte Friedhof war viel wilder, als ich vor 7 Jahren zum ersten Mal herkam. Weite Teile konnte man gar nicht sehen, nur Brombeersträucher und Unterholz.
Brambles and undergrowth was absolutely covered.
Vor ein paar Jahren wurde alles geräumt, um Laserscans durchzuführen, sodass jetzt alle Gräber kartiert sind und man sie sehen kann. Ich liebe es. Ich liebe den Unterschied. Manche Leute sagen, es sei weniger romantisch, aber es hat auch einige erstaunliche Grabsteine und Ausblicke hervorgebracht.
Some people say it's less romantic, but it's brought out some amazing gravestones and views as well.
In Teilen des Friedhofes gibt es kaum noch Wege zu den Gräbern, die an manchen Stellen wild durcheinander angelegt wurden. Häufig sieht man nur noch einen verwitterten Stein. Wo genau sich die dazugehörigen sterblichen Überreste befinden, wie groß das Grabmal war, das lässt sich nicht mehr sagen. Viele Kreuze stehen schief, einige Grabsteine sind schon gefallen, weggedrückt von Wurzeln, über die Jahre versackt im weichen Untergrund des Hügels. Sie werden so bleiben.
We don't do anything unless the grave is listed, if it's a listed monument.
Wir tun nichts, es sei denn, das Grab ist denkmalgeschützt. Und wenn es gefährlich für Besucher ist, dann kümmern wir uns darum. Aber wenn es einfach umfällt, gehört es nicht dem Friedhof. Es ist im Besitz der Familie. Die meisten Familien sind ausgestorben, vor allem auf der Westseite des Friedhofs, und werden nicht kommen, um das Grab zu reparieren. Obwohl ich sagen muss, dass wir viele Besucher haben, die kommen und ihre Vorfahren hier begraben finden. Doch die Steine bleiben weitgehend sich selbst überlassen.
The stones are largely left to look after themselves.
Auch das ist es, was den Charme des Highgate Cemetery ausmacht. Abseits der großen Gruften und riesigen Denkmäler. Aber tatsächlich sind es vor allem die Denkmäler, die Statuen, die Blicke der Besucherinnen und Besucher auf sich ziehen. Tourguide Peter John Mills steht mit seiner Gruppe vor einem sogenannten Zippus. Das ist eine Art kleines Häuschen. Davor, ebenfalls aus angegrautem Marmor, ein lebensgroßer, offenbar schlafender Hund, ein Mastiff.
If you could come round the big dog, everyone here.
Kommen Sie alle um den Hund rum.
Well, can I introduce you to Mr. Tom Sayers?
Darf ich Ihnen Mr. Tom Sayers vorstellen? Was Sie vielleicht überraschen wird, bei seiner Beerdigung haben mehr als 10.000 Menschen versucht, sich auf dem Friedhof zusammenzudrängen. Mit Sicherheit die größte Beerdigung, die wir je hatten. Wer zum Teufel ist Tom Sayers, fragen Sie sich. Nun, in Brighton geboren, sehr arm, ging zu Fuß nach London. Und er war 1,80 groß und geriet da in eine Schlägerei mit einem großen irischen Kämpfer. Alle dachten, er würde Sayers totschlagen. Aber er schlug ihn mit einem einzigen Schlag K.O. Einer von Toms Freunden sagte, warum wirst du nicht Boxer? Und genau das hat er getan. Tom Sayers wurde mit Abstand der berühmteste in Großbritannien geborene Boxer des 19. Jahrhunderts. Es war allerdings nicht wirklich Boxen. Es war Faustkampf. Zwei Männer, die mit bloßen Fäusten aufeinander einprügeln. Völlig illegal.
'1860 kämpft Tom Sayers gegen den Amerikaner John Heenan. Ein äußerst brutaler Kampf. 2,5 Stunden, über 40 Runden.
The crowds loved it. But it ended in chaos. The American cheated. He got Sayers, tried to force his neck.
Die Menge war begeistert, aber es endete im Chaos. Der Amerikaner hatte betrogen, versuchte Sayers mit dem Seil im Ring zu erwürgen. Eine illegale Aktion in einem illegalen Sport. Die Menge war wütend, stürmte den Ring und Sayers kämpfte nie wieder. Er hätte es tun können, aber seine Fans hielten ihn ab, hatten Angst, dass er beim nächsten Mal sterben könnte. Also sammelten sie über 3.000 Pfund, damit er in den Ruhestand gehen konnte. Er lebte nur noch 5 Jahre, starb mit erst 39 Jahren an Tuberkulose. Am Tag der Beerdigung zog dieser gewaltige Trauerzug durch die Straßen, an der Spitze des Umzugs eine Musikkapelle, die den Todesmarsch spielte. Sein Sarg, der von Pferden, geschmückt mit schwarzen Straußenfedern gezogen wurde. Und in der Kutsche dahinter der Ehrengast, sein brauner Mastiff-Hund namens Lion. Mit einer wunderschönen schwarzen Halskrause ums Halsband. In der Zeitung hieß es, der Hund habe sich damals von allen Anwesenden am besten benommen. Ich liebe die Tatsache, dass sein treuer Hund Lion sein Herrchen für die Ewigkeit beschützt.
Was the best behaved out of everyone at that funeral. I love the fact that his loyal dog Lion guards his master for eternity.
Nicht weit vom Grab Tom Sayers entfernt wacht ein weiteres Tier über seinen verstorbenen Besitzer. Ein lebensgroßer Marmorlöwe mit einer prächtigen Mähne. Die Pfoten übereinander gekreuzt, liegt er auf einem gewaltigen Marmorsockel. Die sterblichen Überreste gehören in diesem Fall aber nicht zu einem Underdog und Volkshelden. Hier ruht ein findiger Geschäftsmann.
Das Grab von George Womwell, geboren in Essex, zog um 1800 nach London, lebte in Soho, stellte Schuhe und Taschen her, bis er eines Tages zum Londoner Hafen ging, um Schlangenleder zu kaufen. Dieser Tag veränderte sein Leben total, denn als er an diesem Tag nach Hause kam, war seine Frau etwas schockiert. Er hatte zwar Schlangenleder gekauft, aber die Schlangen waren immer noch darin. 2 lebende Boa Constrictor, die er einem Seemann abgekauft hatte. Er hatte einem Seemann 2 lebende Boa Constrictor abgekauft. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wollten die Menschen in diesem Land unbedingt exotische wilde Tiere sehen. Aber die gab es halt nicht. Der Londoner Zoo öffnete erst Mitte des Jahrhunderts. Also ging Mr. Womwell mit den Schlangen in einer Kiste von Kneipe zu Kneipe zu Kneipe. Die Leute zahlten 1 Cent, um sie zu sehen, und er bekam sein Geld zurück. Verdoppelte es. Catching.
George Womwell wurde zu einem der größten Wildtiersammler des 19. Jahrhunderts und zog mit seiner mobilen Menagerie von Stadt zu Stadt. In Käfigen gehalten und auf Wagen gestapelt. Elefanten, Tiger, Giraffen, Flusspferde, Gorillas, Eisbären und viele weitere Tiere.
But I bet you can guess his favorite.
Aber ich wette, Sie ahnen, wer sein Favorit war. Natürlich seine Löwen. Der hier, sein Lieblingslöwe, Nero. Nicht sehr wild, für 6 Pence konnte man in seinen Käfig gehen und ihn streicheln. Sein anderer berühmter Löwe, nee, da hätte man sich das nicht getraut. Der hieß Wallace. Wallace wollte nicht angefasst werden, aber er war schlau und versuchte immer auszubrechen. 1834 waren sie in Derbyshire. Da gab es einen kleinen Unfall. Einige der Waggons kollidierten. Wallace und eine Tigerin entkamen. Streiften über 1 Woche lang durch die Landschaft. Sie wurden beide wieder eingefangen, aber sie hatten bis dahin schon 4 Menschen getötet. Heutzutage würde Womwell dafür wohl im Gefängnis landen. Aber der viktorianische Richter entschied auf Unfalltod durch einen Löwen. Womwell entschuldigte sich, bezahlte die Beerdigung und schaltete dann in allen Zeitungen große Anzeigen. Besuchen Sie die Menagerie von Womwell und sehen Sie sich den Killerlöwen an. Die Frage wird mir jeden Tag gestellt, wenn ich hier arbeite. Wo ist George Michael begraben? Im 19. Jahrhundert, wo ist George Womwell? Jeder, der zum Highgate Cemetery kommt, möchte Mr. Womwell und seinen Lieblingslöwen Nero sehen. Aber lassen wir Nero sein Nickerchen machen, denn exklusiv für Sie, wir gehen jetzt tief in die Katakomben.
Wer an Katakomben denkt, sieht gedanklich vermutlich eine Treppe, die man herabsteigt. Nicht so auf dem Highgate Cemetery. Hier sind es sogenannte Terrassenkatakomben, angelegt auf dem höchsten Punkt des Friedhofs, ebenerdig.
I will be locking the door. Please don't panic. It's not the start of a cheap horror film. Or is it? No, it isn't. Only guided tours can go in here.
So, ich werde jetzt die Tür abschließen. Bitte geraten Sie nicht in Panik. Das ist nicht der Beginn eines billigen Horrorfilms. Oder doch? Nein. Hier sind nur Führungen möglich.
One, two, three,
eine Gittertür am Eingang. Hier ist es noch hell. Das Tageslicht endet aber wenige Meter später. Peter John Mills geht mit einer Taschenlampe voran. Steinplatten auf dem Boden, an den Mauerwänden rechts und links so etwas wie riesige Regale. Darin hunderte von Särgen, alle mehrfach versiegelt. Zur Beerdigung wurden die sterblichen Überreste in einen Holzsarg gelegt. Zur Aufbewahrung in den Katakomben kam dann noch ein Bleisarg darum. Der wiederum, um es natürlicher aussehen zu lassen, wurde dann wieder mit Holz verkleidet. Peter John Mills macht die Gruppe auf einen Sarg aufmerksam, der deutlich über den Köpfen der Besucherinnen und Besucher liegt. Auf einer Metallplatte an der Front ist der Name Robert Liston zu lesen, gestorben 1847.
Now you probably know early 19th century surgery was pretty grim.
Sie wissen wahrscheinlich, Chirurgie im frühen 19. Jahrhundert war ziemlich düster. Man konnte eigentlich nichts anderes tun, als die Teile eines Körpers abschneiden, die krank waren. Sonst wäre man gestorben. Aber es gab noch keine Narkose. Man war beim Eingriff also hellwach. Ich glaube nicht, dass wir uns den Schmerz einer dieser Operationen vorstellen können. Aber hätten Sie es damals machen lassen müssen, um Ihr Leben zu retten, Sie hätten Professor Liston gewollt. Warum? Nun, sein Spitzname sagt alles. Er galt als das schnellste Messer im Westend. Er konnte einen Arm oder ein Bein viel schneller abschneiden als jeder andere. Klar, das tat immer noch weh, aber er war schnell. Nicht so viel Blutverlust. Ja, deshalb haben viel mehr seiner Patienten überlebt. Sein Rekord für das vollständige Abtrennen eines Beins eines Mannes und das Vernähen der Wunde lag bei 28 Sekunden. 28 Sekunden, das ist ziemlich bemerkenswert.
28 Sekunden, quite remarkable.
Die Operation, für die Liston in die Geschichtsbücher eingeht, findet im Dezember 1846 statt. Er ist der erste Operateur in Europa, der seinen Patienten mit dem Gasäther vor dem Eingriff bewusstlos macht.
Liston had seen an American dentist use it in London. Well, if dentists can use it, why not me?
Liston hatte gesehen, wie ein amerikanischer Zahnarzt es in London benutzt hatte und dachte, hey, wenn die das machen, warum nicht ich? Der Patient wurde also bewusstlos. Er versuchte nicht wegzulaufen, wie es normalerweise getan wurde. Dieser Mann sagte nichts. Danach kam er ziemlich schnell zu sich, etwas verwirrt. Und das Erste, was er sagte, war, oh, Professor Liston, wann fangen Sie an? Ich habe meine Meinung geändert. Sie mussten sein Bein hochhalten, um zu zeigen, dass es dafür zu spät war. Die Zeitungen waren voll. Wir haben den Schmerz besiegt, lautete die Überschrift. Und weil Liston den Äther erfolgreich eingesetzt hatte, kopierten ihn Chirurgen in diesem Land und in Europa. Das Zeitalter der Anästhetika hatte begonnen. Und für mich ist dieser Mann ein Pionier. Und wenn einer von Ihnen hier eine Operation hatte oder jemand kennt, der eine vor sich hat, Sie sind, finde ich, diesem Mann zu Dank verpflichtet, weil er Operationen weniger schmerzhaft gemacht hat. Und deshalb ist Robert Liston mein Held auf dem Highgate Cemetery. Und dazu stehe ich auch.
I make no apologies for that whatsoever.
Gruften, Mausoleen, Familiengräber, einzelne Steine, Kreuze. Die Reichen und zumindest die Wohlhabenden bilden wohl die größte Gruppe der Bestatteten auf dem Friedhof. Aber es gibt über 2400 unmarkierte Gräber, auf die noch nicht mal ein einzelner Stein aufmerksam macht. Als wären sie nicht da, unsichtbar für Besucherinnen und Besucher. Peter John Mills zeigt auf eine Lücke zwischen zwei Grabsteinen.
Be honest, if I wasn't here, you'd have sailed straight past it. But this is a
Seien Sie ehrlich, wenn ich nicht angehalten hätte, dann wären Sie doch vorbeigegangen. Aber das ist ein Grab. Darin liegen die Überreste von 10 nicht verwandten Mädchen. Und sie offenbaren ein großes Problem, mit dem dieses Land im 19. Jahrhundert konfrontiert war. Und das war die sexuelle Ausbeutung junger Mädchen, die vom Land nach London gelockt wurden. Sie wurden als gefallene Frauen bezeichnet. Ah, ich hasse diesen Satz. Ihnen wurde die ganze Schuld zugeschoben. Heute nennen wir sie Highgate's Lost Girls. Eine von ihnen, Frances Cicely aus den Midlands. Ihre Mutter starb früh, der Vater verlor seinen Job und das Haus und in ihrer Verzweiflung kam Frances nach London, um Geld für die Familie zu verdienen. Sie landete in der Prostitution. Und als Frances 1881 hier begraben wurde, war sie gerade einmal 14 Jahre alt. Naja, als Tourguides müssen wir Ihnen diese Gräber der ganz Großen zeigen, aber meiner Meinung nach verdienen diese Mädchen wie diese kleine Frances die gleiche Aufmerksamkeit wie die Reichen und Berühmten da draußen.
She deserves just as much respect as the rich and the famous out there.
Stundenlang können Tourguides wie Peter John Mills oder Nick Powell von den Friends of Highgate solche bewegenden Geschichten erzählen über den Friedhof und die Verstorbenen. Und man hört ihnen gerne zu. Jedes Jahr besuchen etwa 100.000 Menschen den Highgate Cemetery. Der Friedhof würde heute nicht mehr existieren, hätten die Friends of Highgate ihn nicht 1975 übernommen. Er wäre wohl mit dem Konkurs der damaligen Betreiberfirma nach und nach verschwunden und dann in Vergessenheit geraten. Das haben die Friends of Highgate verhindert und arbeiten stetig daran, den Highgate Cemetery auch in der Zukunft stabil zu halten.
It got into a terrible state. The buildings, the landscape.
Es war in einen schrecklichen Zustand geraten, die Gebäude, die Landschaft. Und es hat Jahre gedauert, das wieder zu beheben. Und jetzt nehmen wir mal an, dass die Treuhänder und die Verwaltung des Friedhofs ihn am Genick packen und ihm einen großen Anstoß für die Zukunft geben, damit er wirklich alles hat, was er verdient, um seinen Platz in der Geschichte von London einzunehmen.
Place in the history of London, really.
Anouk Scholeen hat uns mitgenommen auf den Highgate Cemetery im Londoner Norden, über den es viel Spannendes zu erzählen gibt. Wir haben es gehört. Der Wiener Zentralfriedhof ist für manchen superlativ gut. Bei der Eröffnung 1874 galt er als größter Friedhof Europas. Und auch heute ist er mit einer Fläche von fast 2,5 Quadratkilometern und rund 330.000 Grabstellen noch einer der größten. Und er ist eine feste Besuchsstation für viele Wien-Touristen. Dank seiner Jugendstilbauten und seiner berühmten Gräber. Wenn wir nur mal auf die Musik schauen, dann hätten wir da beispielsweise zu liegen Franz Schubert, Ludwig van Beethoven, Udo Jürgens und Falco. Schon deshalb ist so ein Friedhof auch eine Art Museum. Und auch gibt es in Wien am Zentralfriedhof noch eine Extra-Ausstellung, das Bestattungsmuseum. Und dort war für uns Wolfgang Fichtel.
Der Tod, das muss ein Wiener sein.
Bitte schön, kann ich Ihnen helfen?
Erich Kirchsdorfer kennt ihn gut, den Tod. Kirchsdorfer war mal sein Schreiner. Erdmöbel hat er gebaut. So heißen Särge in Wien, bis billigere Importsärge dieses Handwerk in Wien früh sterben ließen. Was tun? Kirchsdorfer, ganz in Schwarz, ist danach dem Tod einfach noch ein Stück näher gerückt. Das Museum am Wiener Zentralfriedhof, das ist jetzt sein Arbeitsplatz. Und was gibt's da zu sehen?
Auf der Workshop auf Fingernägel anmalen. Na, Blödsinn. Nein. Also es ist nichts Grausiges, ja. Es gibt die Geschichte der Bestattung Wien von 1907 an. Sprich, Herzstichmesser, Rettungswecker, ein paar Särge, Sparsarg, der josephinische Klappsarg.
Der Tod, unausweichlich. Aber gerade deswegen kein Grund, ihn zu ernst zu nehmen. Jedenfalls nicht hier, am Eingang zu Europas zweitgrößtem Friedhof. Der letzte Wagen ist immer ein Kombi, steht auf Kirchdorfers T-Shirt, weiß auf schwarz, versteht sich. Dazu die Grafik eines großen Leichenwagens. Gibt's im Online-Museumsshop das Shirt, 19 Euro, nur. Alles andere, was hier ausgestellt ist, ist weitaus wertvoller. Denn Wer will schon geizen auf den letzten Metern des Lebens? Ein echter Wiener jedenfalls nicht.
Ein schöner Lech, genau. Und das war in Wien ja immer wichtig. Je pompöser, desto prachtvoller, desto lieber ist es in Wien.
Der Tod muss ein Werner sein.
Aber wieso muss der Tod ein Wiener sein? Gestorben wird doch überall.
Sterben bleibt das Gleiche, nur in Wien ist es ein wenig anders. Ja. Naja, Wien, sage ich mal, ist ein bisschen morbide. Ja. Die bringen das Ganze ein bisschen lockerer. Ich kann den Tod nicht verhindern, der kommt sowieso.
Wobei, manche hatten da offenbar Zweifel in Wien und panische Angst davor, dass sie den Tod irgendwie verpassen könnten. Kein Problem, für ein paar Gulden, umgerechnet auf heute rund 350 Euro, konnten sie Sicherheit kaufen, garantiert, bis nach dem Tod.
Vor 100, 120 Jahren war die Medizin einfach nicht so weit, dass man wirklich sagen kann, wenn jemand verstorben ist, dass er wirklich tot ist. Deswegen konnte man den sogenannten Herzstich dazu buchen, denn es gab ja viele Leute, die Angst hatten, lebendig begraben zu werden.
Das Herzstichmesser, natürlich ein Original, liegt gleich am Anfang der Ausstellung in einer Vitrine. Grabschmuck, zu Diamanten gepresste Asche, als Erinnerung für die Zurückgebliebenen, Totenmasken, eine prächtige schwarze Kutsche für die letzte Fahrt auf den Friedhof, aus der Zeit, als es noch keine motorisierten Leichenwagen gab. Das ist hier zu sehen. Erinnerungen auch an die beeindruckendsten Beisetzungen, die die Wiener bewegt haben. Als Zita, die letzte Kaiserin, zur Kaisergruft getragen wurde, 1989. Oder Otto von Habsburg, der letzte Kronprinz, der ihr 2011 in die Gruft unter der Kapuzinerkirche folgte. Beide in höchstem Alter gestorben, sie wurde 96, er 98 Jahre alt. Beide brauchten keinen Rettungswecker. Der wurde im Jahrhundert davor gern gebucht, sagt Kirchsdorfer, von Normalsterblichen für umgerechnet 300 Euro extra. Eine Zusatzversicherung auf Leben und Tod.
Ja, hier haben wir den sogenannten Rettungswecker. Dem Verstorbenen wurde eine Schlinge um das Handgelenk gebunden und jedes Mal, wenn ein Wecker ausschlug, musste der Totengräber nachschauen, warum er ausgeschlagen hat. Und er hat oft geläutet.
Klingt, als wären nachts die Untoten unterwegs gewesen auf dem Wiener Zentralfriedhof. Nein, sagt Kirchsdorfer, damit kein falscher Grusel aufkommt. Auch Tage nach dem Tod kam es vor, dass die gefalteten Hände zur Seite fielen und die Glocke beim Totengräber läutete. Von den Toten auferstanden ist auf dem Zentralfriedhof trotzdem noch niemand. Jedenfalls kennt Kirchsdorfer keinen.
Es wurde auch nie erwiesen, dass jemand durch den Wecker gerettet wurde. Auch hier könnte man sagen, Glaube des Scheintods, Verkaufsstrategie.
Der Rettungswecker, einfach ein gutes Geschäft für die Bestatter. An der letzten Ruhe darf nicht gespart werden, das ist das Wiener Credo. Ein schöne Leich mit allem Pomp ist ja kein Selbstzweck.
Den Tod bist du erst dann, wenn du vergessen bist.
Na komm schon, der Tod muss ein Wiener sein.
Wolfgang Fichtel hat über das Bestattungsmuseum in Wien berichtet. Für Kontinent, das europäische Magazin von SR2 Kulturradio und Antenne Saar. Als Podcast gibt's Kontinent unter anderem in der ARD Audiothek. Mein Name ist Peter Weizmann und ich verabschiede mich. Tschüss.